denn den Versuch gestartet hat die kleine Naschkatze wohl. Sie fängt er gerade an, seine Hose aufzuknüpfen.
Ja, das sehen wir dann bedauerlicherweise nicht. Denn die haben aber auch alle ein beschissenes Timing.
Haben sie.
Miss Sheffield ist dann irgendwie außer Rand und Band und fängt dann eben an, über ihre Tochter zu ranten.
Aber das höre ich mir hier jetzt an dieser Stelle nicht länger an.
Mann. So von wegen, oh, weißt du eigentlich, wie man eine Frau richtig verführt und was ich dir alles beibringen kann? Das hat so ein bisschen Shadow-Daddy-Vibes, ne?
Ganz genau. Das, ja, ob sie das so wirklich zu Ende gedacht hat, weiß ich jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Wir besprechen heute Staffel 2, Folge 6 von Bridgerton natürlich wieder. Mit mir zusammen am Mikrofon, wie immer Mona.
Ja, ich bin wie immer da, hallo.
Vielen Dank dafür.
Oh, danke, dass ich heute hier sein darf.
Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr auch wieder dabei seid. Und ja, bevor wir mit der Folge anfangen, wollen wir uns natürlich bedanken, denn wir bedanken uns ganz herzlich bei Lady Emlyn, Fawkes, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight und Lady Godiva. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr den Podcast ganz weit nach vorne bringt dadurch.
Liebe geht raus, auch von mir. Ja.
Wie ihr den Podcast auch unterstützen könnt, auch ohne groß Geld auszugeben, ist, indem ihr uns bewertet gut, überall folgt, wo es irgendwie geht und natürlich uns weiterempfehlt an alle, die den Podcast mögen könnten. Deswegen, das würde uns sehr, sehr, sehr doll helfen. Und wenn ihr nicht regelmäßig, aber vielleicht mal eine Kleinigkeit euch besorgen wollt, dann schaut doch mal in unseren Merch-Shop. Da gibt es sehr, sehr coole Motive, unter anderem auch sehr coole Halloween-Motive. Und ich weiß, Halloween ist jetzt vorbei, wenn diese Folge kommt. Aber im Herzen
ist immer Halloween.
Genau, nach Halloween ist vor Halloween. Und ja, ich weiß, jetzt ist bald Weihnachtszeit. Bei uns fängt jetzt bald schon unsere Weihnachtstradition an, mit Harry Potter Filme gucken und so. Und nein, wir kaufen die natürlich nicht und wir streamen die auch nicht. Wir haben sie auf Blu-ray schon seit 100 Jahren und deswegen wird da auch kein weiteres Geld für ausgegeben. Aber es ist trotzdem Weihnachtstradition, weil ich die Filme liebe.
Ja, so ein bisschen kickt da halt auch einfach noch die Nostalgie. Und es gibt ja auch Dinge, die möchte man sich auch nicht so komplett kaputt machen lassen.
Das stimmt, oder? Das stimmt. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr uns auch unterstützen würdet bei Steady. Und ja, genau.
Geht einfach nach dem Motto vor, spill the tea and spread the word.
Ja. Mona, wie hast du denn eigentlich Halloween so verbracht?
Das ist eine sehr gute Frage, Isa. Du warst sogar live dabei.
Wirklich?
Ja,
Mensch.
Ich habe in genau diesem Raum gesessen. Zwar nicht genau an diesem Platz, an dem ich jetzt gerade sitze, aber wir haben Halloween zusammen verbracht.
Das stimmt.
Denn Isa war total fleißig. Die hat super, super viele Candy-Tüten für die ganzen Kids schon verpackt, die hier auch rumgelaufen sind.
Und ich sage euch, es waren zu wenig. Es waren so viele Kinder da. Mein Gott, also ich meine, ich fand's total schön und die meisten waren auch wirklich süß verkleidet, also das war wirklich toll und so, aber im Nachhinein, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil wir einfach zu wenig Süßigkeiten hatten.
Ja, wir mussten einige Tüten dann im Verlauf nochmal öffnen und quasi halbieren,
ja,
damit wirklich alle Kinder, und das hat auch nicht ganz geklappt, dann noch etwas kriegen können, aber es war schon echt süß, also ich war so ein bisschen nostalgisch wieder unterwegs, weil auch ich bin als Kind... Na, süßes oder sonst gibt saures Halloween rumgelaufen und manche Sprüche waren auch cool.
Mal ja, die was haben sich Alternatives, echt gute Sachen überlegt. Ja, fand ich auch.
Süßes raus, sonst spukt's im Haus.
Genau.
Das muss ich mir merken. Ey, richtig geil.
Ja. Wir sind, glaube ich, damals nur einmal gelaufen und das hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil bei uns war das einfach überhaupt kein Ding. Also so Halloween, das hat eigentlich keiner gemacht. Ein bisschen schade eigentlich. Deswegen fand ich es eigentlich cool, jetzt was zu machen immer für die Kinder, weil ich halt denke so, ne, ich hätte mich mega gefreut damals. Ja. Also deswegen möchte ich das eigentlich auch gerne machen. Und die haben sich auch gefreut. Aber wie gesagt, irgendwann hatte man voll das schlechte Gewissen, weil man sagen musste, sorry, wir haben nichts mehr.
Dann haben wir irgendwann einen Zettel nach draußen gehackt, so liebe Spukgestalten aus der Nachbarschaft, wir haben leider keine Süßigkeiten mehr.
Aus der Fear Street.
Und dann haben wir alles ganz dunkel gemacht, damit es so aussieht, als ob wir nicht da sind.
Und haben dann aber noch einen Rätselumschlag gelöst.
Genau.
Ziemlich cool.
Genau.
Das war abendfüllend.
Ja, das war sehr cool. Von Magnificum, kann man ja mal so sagen.
Ja.
Ne, ich meine, klar, wir haben das jetzt nicht für unseren Podcast bekommen, sondern unsere Jungs für Board Game Bravery. Aber trotzdem haben die uns den natürlich gesponsert und der hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Also wenn ihr auch mal Bock habt, irgendwie so einen schönen Rätselabend zu machen, wo ihr so einen Kriminalfall löst oder so und so einen Rätselumschlag macht zu Hause mit Familie und oder Freunden, dann holt euch bei Magnificum gerne was.
Genau.
Also die sind richtig toll, die Umschläge, die sind immer mit ganz viel Liebe und ganz viel Zusatzmaterial gemacht. Also und man muss es auch nicht zerstören.
Nee.
Das heißt, man kann es nachher auch noch weitergeben. Das ist immer richtig nice.
Das finde ich auch immer gut. Und wenn ihr noch einen tieferen Einblick in diese Magnificum-Umschläge haben wollt, kurze Werbung für unsere Männer, dann könnt ihr natürlich bei Board Game Bravery auch reinhören. Den wir gestern, also für uns gestern, für euch dann so vor 2 Wochen gelöst haben. Da werden sie mit Sicherheit im Podcast auch nochmal drüber sprechen und eine neue Folge dazu aufnehmen.
Wahrscheinlich, ja, genau. Und da kann man ja auch mal reinhören. Die würden sich bestimmt freuen, wenn sie da mal was von euch hören würden. Genau. Ja, ansonsten, was haben wir sonst so? Ist eigentlich gar nicht so viel passiert, ne? Also bei dir schon.
Ja, es passiert im Moment im privaten Rahmen super viel. Da kann ich noch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Aber so viel sei gesagt. Also der Nebel, wie ich es neulich schon gesagt habe, der lichtet sich langsam. Und es ist einfach schön, wenn man so für sich jetzt weiß, so langsam gibt es so eine Art runden Jahresabschluss, auch wenn es natürlich noch läuft. Aber ich sehe sehr positiv ins nächste Jahr.
Das ist sehr schön. Das ist doch etwas, worauf man auch wirklich hoffen kann, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass es bei vielen von euch vielleicht auch so ist, dass viele eben auch gut ins neue Jahr gucken können. Ich meine, noch ist es ja nicht vorbei. Wir haben ja noch ein paar Monate und so. Aber trotzdem ist es irgendwie doch, sage ich, eher erhellend oder erbaulich, sage ich jetzt mal. Es ist sehr erbaulich, wenn man dann sagt, sieht, okay, es geht wieder ein bisschen bergauf, ne?
Ja, aber es hört sich immer so an, als hätten wir noch so viel vom Jahr übrig. 2 Monate klingt viel,
es
aber
ist
mach daraus mal 6 Wochen.
Ja, es ist sauschnell vorbei, ne? Wenn man darüber nachdenkt, okay, es ist halt wirklich 8 Wochen.
Ja, 8, aber wenn man jetzt viele, also wahrscheinlich nicht alle, unter uns und unter euch, aber viele haben ja zwischen den Jahren auch frei und das fühlt sich dann immer schon ein bisschen wie ein Jahresabschluss sozusagen an, weil man einfach weiß, man muss nicht mehr zur Arbeit, man hat Family Time vielleicht oder kann es sich einfach ruhig machen. Das ist ja das, was ich an der Weihnachtszeit inzwischen total schätze, dass so Ruhe irgendwie
voll
einkehrt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch immer sehr schön. Ich habe jetzt auch inzwischen, haben wir Zwangsurlaub bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt auch Urlaub nehmen über die Weihnachtszeit. Fand ich jetzt nicht verkehrt, hätte ich sowieso gemacht, weil ich brauche den auch immer, weil bei mir ist so Family Time schon immer sau anstrengend, deswegen irgendwie.
Ja, ihr habt ja auch immer Fahrt, ne?
Ja, das und allgemein irgendwie ist das, ich weiß nicht, mir ist sowas immer viel, aber das liegt halt an mir, weil ich so bin. Aber naja, wie auch immer.
Ne, ich habe beides schon mitgekriegt, also früher im FSJ musste ich über Weihnachten arbeiten. Das war auch ein sehr merkwürdiges Weihnachten, weil das einfach schon seltsam ist, wenn du an Heiligabend bis 16 Uhr arbeitest, dann kommst du nach Hause
und
dann geht's anderthalb Stunden später irgendwie an den Esstisch und an den Weihnachtsbaum. Das war ein komisches Feeling, daran erinnere ich mich noch. Und eigentlich jetzt in der Vergangenheit haben wir auch immer zwischen den Jahren Urlaub gehabt und das tut halt auch durchaus gut, aber ich kann mit beidem eigentlich ganz gut umgehen.
Ja, doch, das stimmt. Also ich habe auch schon, Weihnachten musste ich auch schon öfter arbeiten tatsächlich. Das war auch immer ein bisschen, wir hatten zum Glück Weihnachten immer einen halben Tag vorher. Das heißt, man konnte zumindest um 12 Feierabend machen, aber es war schon immer stressig, wenn man dann erst nochmal wieder 2 Stunden oder so nach Hause fahren musste, beziehungsweise bis man dann losgekommen ist, war es ja dann quasi 3 oder 4 Stunden.
Ja.
Und dann war das auch immer erst abends möglich und so, aber ja gut, ist dann halt, ist wie es ist, ne? Kann man nicht ändern. Ihr könnt uns ja mal sagen, wie das bei euch so ist. Und wir hören auch gerne, wie ihr Halloween oder so verbracht habt. Also das könnt ihr uns auch gerne mal sagen.
Wer von euch hat Nightmare Before Christmas geguckt?
Ist es ein Halloween oder ist es ein Weihnachtsfilm?
Es ist beides.
Es ist beides. Wie Danny Elfman sogar selber sagte, ne?
Mhm.
Er spricht den, es ist ein Weihnachtsfilm, den er jedes Jahr zu Halloween aufführt oder so, ne? Irgendwie Ja, fand ich lustig.
Ich finde auch, das ist ein Film, den kann man einfach zu Halloween und auch zu Weihnachten gucken, weil er einfach immer passt.
Das stimmt. Obwohl ich ihn tatsächlich, glaube ich, meistens zu Weihnachten gucke.
Echt?
Eher, tendenziell.
Letztes Jahr haben wir ihn zu Halloween zusammen
geguckt. Letztes Jahr haben wir ihn zu Halloween geguckt. Aber ich weiß, dass Jascha immer nicht will. Und deswegen gucken wir ihn dann. Okay. Und dann kann ich ihn immer zumindest so ein bisschen da rein erpressen, wenn ich dann sage, aber wir haben ihn Halloween schon nicht geguckt. Ja, ja. Gut.
Hier sind keine Ehemänner zu Schaden gekommen. Noch ganz kurz. Weil du so sagst, ich kann ihn rein erpressen.
Oh, wie schlimm. Er muss einen Film mit mir gucken. Uhu.
Schrecklich.
Grausam. Ja.
Gruselig.
Aber wer jetzt auch einen Film mit mir gucken muss, ist Mona gleich.
Ja, zumindest eine Serienspielfilmlänge mit 1 Stunde 9 Minuten. Das
ja,
stimmt.
So ist es. Mhm. Ja. Und ihr hört euch das auch gleich mit uns an. Und deswegen legen wir jetzt los.
So ist es. Wir starten die Folge mit einer sehr ambitionierten und viel beschäftigten Königin, die im Palast hin und her läuft und Vorbereitungen für die Hochzeitsfeier trifft.
Mhm.
Denn wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass sie die Hochzeit von Miss Edwina Sharma und Anthony ausrichten möchte. Und sie möchte natürlich, dass alles perfekt ist. Alle sollen thunderstruck sein vom Palast, von den Feierlichkeiten. Sie geht sozusagen auch vorbei, wenn ihr irgendwelche Speisen oder irgendetwas vorgesetzt wird, dann und ihr passt eine Deko nicht, dann räumt sie die erstmal komplett ab.
Nichts hat ein Krönchen zu tragen, außer ihr, ne? Nicht mal der Kuchen oder das Schweinchen, das Spanferkel.
Ja, genau,
Spanferkel, das habe ich gerade gesucht, das Wort.
Genau. Ihr wird dann noch von jemandem, ich denke mal, das ist ein Vogelzüchter oder so.
Ja, gehe ich
vor. Von ihm wird ihr auch ein V präsentiert und sie möchte natürlich erstmal wissen.
Fliegt der denn?
Naja, So ein bisschen zumindest. Also von alleine tut er das nicht, aber ich kann ihn von irgendwo runterstoßen und dann gleitet er herunter. Und sie sagt nur, naja, aber nur, wenn du ihm auch nachfolgst.
Ja, wenn du ihm hinterher gleitest.
Also sie ist überhaupt nicht amused. Also ich glaube, alles, was man ihr gerade präsentiert, kann eigentlich nicht prunkvoll genug sein.
Mhm.
Sie macht sich aber trotzdem auch Sorgen, denn als sie mit ihren Bediensteten, unter anderem auch ihrem engsten Vertrauten Brimsley, in so einer Art Foyer beziehungsweise in so einer Great Hall mit einer großen Treppe nach oben ankommt, möchte sie sicher gehen, dass die Gemächer des Königs abgesperrt bleiben und nicht zugänglich sind, damit sich niemand in ihren Privatgemächern verläuft und einfach neugierig werden könnte.
Ja, genau, dass sie halt sich nicht in irgendwelche interessanten Gefilde verlaufen, ne?
Genau.
Ja.
Dabei teilt Brimsley ihr auch mit, dass heute Morgen der König aber in sehr guter Verfassung gewesen sei und ja sozusagen dem Tag eigentlich nichts im Wege stehen könnte, aber die Königin ja tut das so ein bisschen ab.
Mhm.
Was ja schon so ein kleiner Hinweis darauf ist, dass in dieser Ehe das ein oder andere nicht ganz so gut läuft.
Ja, das ist aber, ich meine, wir können da jetzt noch nicht so viel drüber reden, weil wir halt Queen Charlotte noch nicht geguckt haben, aber man kann schon mal sagen, es ist bei ihr auch viel Selbstschutz, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist aber ja so oder so auffällig, dass bei so öffentlichen Anlässen der König nie zugegen ist, sondern immer nur sie.
Wir haben ja aber auch in der Serie schon gesehen, dass der halt nicht ganz bei sich ist, ne?
Genau so ist es. Ja, genau so ist es und die Königin möchte natürlich einen solchen Zwischenfall auch einfach vermeiden und deswegen soll der König in seinen Gemächern bleiben und niemand soll dahin Zutritt haben.
Genau. Ja, dann sehen wir eigentlich draußen schon eine Menge, was dann eben alles so gezeigt wird und so nochmal, ne? Also, dass Queen Charlotte eben nochmal ein paar Entscheidungen trifft und sie hat einen Plan.
Mhm.
Sie möchte nämlich die Whistledown ausfindig machen und zwar, indem sie ganz gezielt Gerüchte verteilt und dann eben schaut, wer darauf anspringt und damit man eben weiß, wer hat welches Gerücht bekommen, dass man das halt quasi zur Quelle zurückverfolgen kann. Und sie will verschiedene Diener abstellen, die eben den entsprechenden Verdächtigen folgen. Ne?
Ja, genau.
Weil wir müssen den Schreiberling oder die Schreibereller müssen wir ausfindig machen.
Mhm.
Ja, und Brimsley ist natürlich absolut into it. Und ja, dann wechseln wir die Szene.
Ja.
Und zwar zu den Sharmas. Mhm. Denn die machen gerade ein indisches Hochzeitsritual. Und zwar nennt sich das ein Haldi-Ritual. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist eine Haldi-Zeremonie. Und Das ist halt ein wichtiger förmlicher Anlass vor einer indischen Hochzeit und zieht darauf ab, Braut und Bräutigam zu reinigen und zu verschönern. Und dabei wird eine Kurkuma-Paste, die wir auch sehen, wie sie angerührt wird, tatsächlich auf die Haut aufgetragen. Und das soll eben vor schlechten Einflüssen schützen und Glück für die Ehe bringen.
Genau. Und das ist eben auch das, was wir sehen. Dieser ganze Raum, ich nehme mal an, dass das auch das Schlafzimmer von Kate und Edwina ist, denn bei Lady Danbury teilen sie sich ja ein Zimmer. Das ist eben auch so, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen indisch jetzt eingerichtet, so wie wir uns das, glaube ich, im Westen vorstellen, dass überall auch so gelblich angehauchte Pflanzen und Blumen.
Gut, das ist jetzt wahrscheinlich speziell für die Hochzeit, ne?
Genau.
Gehe ich mal von aus.
Na, aber man merkt halt schon, alles ist da so Ton in Ton gehalten. Ja. Die drei Frauen, also Edwina, Kate und Lady Mary, tragen auch gelbe Kleider. Und Kate und Mary reiben eben die Arme von Edwina ein, auch das Gesicht. Zwischenzeitlich machen sie das sogar gegenseitig, weil Edwina dann so ein bisschen den Schalk im Nacken hat. Und sie sprechen eben über die kommende Hochzeit, denn Edwina wird ein wenig nervös.
Genau. Und Edwina, was Mona eben schon sagte, macht das eben bei Kate auch, weil sie sagt, das soll ja Glück bringen, auch für Unverheiratete eben das richtige Match zu finden. Und ja, dann wird sie eben richtig aufgeregt und Kate sagt ihr eben auch ein paar richtig süße Worte, so von wegen, sie soll nicht aufgeregt sein, es wird noch genug Zeit sein, um sich aneinander zu gewöhnen. Selbst wenn das jetzt noch nicht so leidenschaftlich ist oder so, dann ist es so, dass wahre Liebe ja da nicht drauf ankommt, sondern dass man Zeit für sich nimmt, dass man einander kennenlernt, dass man zusammen Ruhe ineinander findet und solche Sachen. Ne? Also das ist dann irgendwie richtig süß von ihr.
Ja, total. Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass Kate ein schlechtes Gewissen hat, denn spätestens, wo ihr diese Paste ins Gesicht gestrichen wurde, guckt sie auch einmal recht bedeutungsschwanger in den Spiegel. Und ja, die ist in einem inneren Konflikt. Edwina erklärt dann auch nochmal, dass sie ein bisschen nervös ist, weil sie es ja einerseits ganz schön findet, dass Anthony diese Hochzeit jetzt so forciert. Es scheint ja also alles ein wenig schneller zu gehen, als es vielleicht üblich ist. Aber das Ganze sie schon irgendwie mit Herzklopfen zurücklässt.
Ja.
Parallel, wir haben immer mal wieder so kleinere Szenenwechsel, sehen wir, wie Anthony seine Hochzeitsvorbereitungen bestreitet, nämlich gemeinsam mit Colin und Benedict.
Ja.
Die saufen sich die Hucke voll, auf gut Deutsch gesagt.
Die einen reinigen sich von außen und die anderen vergiften sich von innen.
Ja, so kann man das sagen. Also mehr muss man dem eigentlich nicht hinzufügen. Und Colin und Benedict, die scherzen halt so ein bisschen, dass, ja, Anthony hat zwar jetzt sein Match gefunden mit der perfekten Viscountess Bridgerton, aber bald werden wir einen Mini-Anthony hier herumlaufen haben, der selber über seine Pflichten und seine Ehre spricht und alles wird genauso sein wie vorher, nur dass wir einen jüngeren Mini-Me von ihm dann vorgesetzt bekommen.
Der wird ein richtiger Tyrann werden.
Genau. Und ja, Anthony, der kommentiert das nicht weiter, der schenkt sich einfach immer wieder nach und hebt mit seinen Brüdern ordentlich ein und wir dachten uns dann nur, als wir das gesehen haben, also wer die beiden da als Onkel kriegt, der muss sich ja schon fast Sorgen um seine Kinder machen. Gerade ihr Lieben, wenn wir ja auch an Buch 1 denken, wenn ja Simon ja oft irgendetwas gesagt hat und dann so drei Köpfe von den Brüdern sich zu ihm wenden und ihm wie Hawkeyes schon gefesselt haben. Ey, richtig witzig.
Ja. Aber von den Saufbolden wechseln wir jetzt zu den Featheringtons. Und Prudence bekommt gerade eine dicke Halskette umgelegt, denn wir wissen ja, es ist die Fake-Rubin-Kette. Und Portia hat einen Plan. Denn
ich glaube, es sind keine Rubine, weil es ist wieder so gelblich gehalten. Ich glaube, das ist ein gelber Stein.
Rot.
Sind die rot?
Ja, guck doch, die sind rot.
Never mind.
Sie haben auch vorher gesagt, dass es Ruby Mines sind. Also es sind Rubine. Und sie wollen jetzt auf jeden Fall einen Plan verfolgen, denn Portia meint, sie, also Prudence, soll jetzt mit dieser Kette hausieren gehen quasi, weil sie wird auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann soll sie eben schön damit rumprallen, wie teuer die Kette war. Und dann wird Portia nämlich sagen, ja, das stimmt wohl, aber Mr. Feathering ist ja immer so bescheiden mit seinem Erfolg, mit dem Business, ne? Und wenn die Ehemänner dann alle zu dir kommen, dann wirst du einfach die ganzen Anfragen annehmen. So,
genau. Ja, ein Gespräch, das Prudence gar nicht mitbekommt. Sie bekommt diese sehr schwere Halskette gerade noch umgebunden. Sie ist erst doch gar nicht so begeistert davon, weil ihr die eigentlich zu schwer ist.
Ja.
Aber auch lustigerweise, auch sie trägt so ein gelbes Kleid, wie die Schamas es gerade tragen.
Also auch, ne? Ist das so vieles, gelb-orange, ja.
Genau, stimmt. Vieles ist da gerade irgendwie so ein bisschen Ton in Ton gehalten.
Mhm.
Aber irgendwie scheint es da zwischen Jack Faverington und Porsche ein wenig zu knistern, denn er ist sehr beeindruckt von ihrem Plan und wie selbstbewusst sie den auch verfolgt. Und Porsche, ja, das sieht man immer schon so richtig, wenn sie so...
Entweder, verlegen wird.
Genau, wenn sie verlegen wird, dass sie sich einmal mit der Hand so kurz hinten am Hinterkopf so ein bisschen zu kratzen scheint oder so einmal an die Frisur tippt, dass sie auch sagt, naja, soll ich jetzt mich hier feige zurückziehen? Dann sagt er, nein, also ich finde schon beeindruckend, wenn eine Frau weiß, was sie will.
Ja.
Dann,
dachten
wir nur, ja, dummerweise ist der Gute jetzt aber mit deiner Tochter verlobt, hast du selber so geschieben.
Ärgerlich. Gut. Wer sich aber gerade auch ein bisschen ärgert, ist nämlich Penelope, denn die kommt runter zu Madame Delacroix und die wollen was besprechen. Und Madame Delacroix sagt schon so, ja, was gibt es denn? Gibt es Probleme? Ich kann mich hier nicht sehen lassen, das ist voll riskant, ne? Deine Mutter weiß, dass du kein Kleid hast, was gerade geändert werden muss. Was ist los, ne? Haben wir Probleme? Ich muss mich sonst zurückziehen aus diesem Business, ne? Also was geht hier ab? Und Penelope möchte eigentlich auch erklären, was dann los ist, weil sie möchte wissen, ob sie irgendwas über den Theo Sharp weiß.
Ja.
Und da meint sie, ja, nee, also wenn sie den Namen sogar kennen, dann wissen sie mehr als ich darüber, Miss Penelope. Und Penelope ist so, ja, sind sie sicher, aber sie waren doch vor Ort mit dem Drucker, weil ahnt der Druckergehilfe was, ist da irgendwas, ne, oder was ist mit dem? Und ja, mehr bekommt sie dann leider auch nicht aus Madame Delacroix raus, denn sie werden von Porsche und Prudence unterbrochen.
Ja.
Und ja, Madame Delacroix redet sich ganz schnell nur raus und sagt, ich habe wohl mich in der Haustür geirrt, ich bin so zerstreut heute, ich wollte eigentlich zu den Bridgertons, ja, tschüss, Miss Featherington, ne, Lady Featherington, wir sehen uns dann ein andern Mal, also, ja, und dann geht sie ganz schnell.
Ja. Genau. Und Penelope bleibt so ein bisschen sorgenvoll zurück. Also da haben wir so ein kleines Gespräch zwischen zwei Businesswomen mitbekommen, weil ja zum einen natürlich Madame Delacroix betont, dass das für sie sehr riskant ist und ihre Existenz auf dem Spiel steht. Und Penelope sagt, naja, mein Business ist hier auch gefährdet. Aber ich kann euch versichern, es droht keine Gefahr. Ich bin ja schon dabei, die Gefahrenquelle sozusagen ausfindig zu machen.
Mhm.
Und als Madame Delacroix geht, kommentiert Prudence das Ganze auch noch so nach dem Motto,
Porsche, oder?
Die ja, eine von beiden auf jeden Fall. Lässt dann auf jeden Fall darüber mit, könntest du dir so ein Leben vorstellen, als Businesswoman den eigenen Lebensunterhalt verdienen zu müssen?
Ach.
Grauenvoll.
Mhm.
Dann wechseln wir wieder die Szene zu den Schamas zurück. Inzwischen ist das Ritual, die Zeremonie vollendet. Sie haben sich auch inzwischen wieder umgezogen und Kate hat ein kleines Geschenk für ihre kleine Schwester, nämlich wunderschöne Armreifen.
Mhm.
Und Edwina fragt sich, wo die her sind. Und Kate erklärt dann, dass das Armreifen von ihrer Mutter sind, die sie ihr mal ja überlassen hat für den Fall, dass sie selbst heiraten wird. Und da für Kate ja feststeht, dass sie nicht heiraten will, sagte sie, ich bestehe darauf, ich habe sie jetzt für dich aufgehoben und es wäre mir eine wahre Herzensfreude, wenn du sie tragen würdest auf deiner Hochzeit.
Mhm, genau. Ja, dann sind wir bei den Bridgertons und da geht's schon wieder heiß her, denn alle warten auf Anthony. Benedikt ist sichtlich verkatert.
Nee, das ist Colin.
Ist es Colin?
Ja.
Oh ja, okay. Dann ist Colin sichtlich verkatert. Stimmt, Benedikt kommt ja gleich mit seinem Antikatermittel noch zu ihm. Denn er reicht ihm einfach einen Flachmann und sagt, hey, wenn du einmal weiter säufst, dann hast du gar keine Probleme mit den Nachwirkungen. Und du denkst so, yeah, geil, guter Rat. Und Eloise denkt das nämlich auch und sagt, oh Mensch, wie wäre es nur, wenn du deine Weisheit für was Besseres einsetzen würdest, ne? Wo wäre die Welt, wenn du deine Weisheit mit ihr teilen würdest, so ungefähr?
Genau.
Ja, dann soll Benedikt nach Anthony gucken, denn Violet denkt, er ist doch bestimmt ganz aufgeregt jetzt mit der ganzen Situation. Hyacinth und Gregory rennen im Hintergrund rum und fangen sich wieder. Ja, und dann erscheint Anthony tatsächlich direkt und ist, ja, munter und fidel. Also entweder hat er auch des Antikater-Schluck getrunken oder der hat einfach kein Problem mit Alkohol.
Das blühende Leben.
Ja, ist auf jeden Fall das blühende Leben und sagt, ja, ich bin hier. Und dann so, ja, bist du denn bereit? Ist alles okay? Ja, also ja, ich bin bereit geboren, so ungefähr, ne? Mhm. Also dann, Mann, los, ne? Der Manteau.
Der Manteau, ja. Ja. Die Bridgertons verlassen das Haus, aber nicht ohne, dass Violet dem Ganzen noch so einen etwas skeptischen und auch sorgenvollen Blick ja ihm hinterherwirft, weil so richtig überzeugt ist sie von dieser Hochzeit offensichtlich nicht.
Das stimmt. Ich finde übrigens, dass Eloise sehr hübsch aussieht in der Szene, weil ich finde dieses Mintgrün, das steht ihr irgendwie.
Ja, und auch die Frisur ist gut.
Ja.
Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene zum Palast zurück, wo so langsam aber sicher die Hochzeitsgäste eintrudeln, wo auch die Gesellschaft ja so freudig auch alles anguckt, was die Königin vorbereitet hat. Also alle sind erstaunt von dem V, von diesen besprühten Menschen, die so Statuen. Ja,
die lebendigen Statuen.
Genau, danke, genau die. Alles ist vorbereitet, auch in der Kapelle. Ist eine Kapelle, oder? Ich nenne es jetzt eine Kapelle.
Ja.
Wo ja die Zeremonie stattfinden wird, da finden sich langsam aber sicher auch die Hochzeitsgäste ein. Und da hat Violet nochmal ein etwas schärferes Wort an Lady Danbury zu richten. Denn Violet ist nach wie vor nicht so wahnsinnig glücklich darüber und fragt jetzt Lady Danbury, ob sie nicht noch irgendwelche Informationen hat, die sie jetzt so in Last Minute nicht gern nochmal mit ihr teilen will. Und in dem Moment, wo Lady Danbury tatsächlich Luft holt, um ihr zu sagen, dass es da tatsächlich noch etwas gibt, watscht Violet sie ab und sagt, ja, enjoy the wedding, Lady Danbury. Und damit merkt sie schon, scheiße, irgendwie habe ich hier verkackt.
Mhm, das stimmt. Ein anderes Gespräch findet zwischen Penelope und Eloise statt. Denn die beiden unterhalten sich auch über Theo Sharp, ne? Denn Penelope möchte gerne wissen, was Eloise denn mit dem zu schaffen hat. Denn das ist ja nicht so gehörig, ne? Das geht ja nicht, dass sie sich mit dem trifft.
Nicht so standesgemäß.
Nee, nicht so standesgemäß. Und ja, Eloise versucht so ein bisschen ihre Zweifel oder ihre Sorge zu zerstreuen und sagt, ja, wir sind ja nur Freunde. Ja, vielleicht habe ich mich mit dem nochmal getroffen, aber es ist halt wirklich nur, weil wir uns austauschen können und gleiche Interessen haben. Das heißt, es ist halt einfach eine Freundschaft. Und dann kommt Colin dazu und fragt sich eben, wie die beiden überhaupt miteinander auskommen können, denn sie sind ja so unterschiedlich, ne? Und dann meint Penelope, hä, wieso, wie meinst du das denn? Und dann sagt sie, ja, naja, du, Penelope, bist wenigstens gewitzt, ne?
Ja.
Und das sagt er eben, weil Penelope vorher noch einen Spruch bringt, nee, beziehungsweise Eloise bringt einen Spruch darüber, dass Colin ja Marina Thompson getroffen hat.
Ja, stimmt.
Beziehungsweise Lady Crane. Und dass das ja nicht besonders klug wäre, weil das gehört sich ja auch nicht. Also Penelope soll sich mal lieber um den kümmern, als um sie quasi. Mhm. Weil Eloise weiß schon, was sie tut, so ungefähr. Und Colin weiß natürlich nicht, wovon die sprechen. Und dann sagt Penelope irgendwas, was ich gerade vergessen habe, auf jeden Fall ein bisschen was Colin natürlich mehr zusagt.
Ja, beziehungsweise die Frage mit, was meinst du damit, bleibt im Raum stehen, weil Colin dann mehr oder weniger schon fast ein bisschen wegtorkelt und Eloise ihn ja auch noch so abwatscht mit, wenn du jetzt noch mal irgendeine Anekdote von deiner Griechenlandreise rausholst, dann breche ich ins Essen. Also Eloise kann es einfach schon nicht mehr hören. Und es gibt noch jemand anderen, der bestimmte Dinge nicht hören kann, das ist nämlich Anthony.
Mhm.
Er wird gerade noch von Benedict fertig gemacht, der ist gerade dabei, seinen Anzug abzubürsten.
Das klingt so, ja, voll, du bist richtig scheiße, guck so dich mal an.
Nein, 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 also getting ready.
Ja, ja.
So, und dann kommt Daphne hinein und ja, entschuldigt sich quasi für ihre förmliche Verspätung, weil sie sich halt gefragt hat bis zur letzten Sekunde, ob diese Hochzeitsfeier überhaupt stattfinden wird oder nicht. Und Benedict in seinem noch etwas betrunkenem Tran kriegt immer erst so 1-2 Sekunden später mit, was da eigentlich gerade gesagt wurde, guckt dann so ein bisschen verwirrt hin und her und sagt so, okay, I'm confused, spill the tea, gibt's hier irgendetwas, was ich wissen sollte?
Ja, und das ist so geil, er hat einfach so eine Attitude die ganze Zeit mit, aha, hier gibt's Gossip, hier gibt's Gossip. Aha, ja, erzählt mir das, los, ich will es wissen.
Ja, aber Anthony möchte nicht, dass er das weiß und sagt dann einfach direkt mit, okay, Brother, lass uns doch mal bitte allein. Es scheint so, die Duchess hat eine Meinung zu Themen. Eine Meinung, wo es schon schlimm genug ist, dass ich sie mir anhören muss. Und dann kommt Benedict wieder mit seiner Attitude, weil er natürlich merkt, ja Mist, ich werde hier gerade rausgeschickt und so bedeutungsschwanger und schwungvoll. Packt er die Bürste auf diesen Tisch, wo noch Getränke und sowas
stehen? Ich glaube, das ist sein Glas. Er hat noch ein Glas.
Hat er ein Glas in der Hand?
Er hat ein Glas in der Hand, aus dem er trinkt.
Ich dachte, das wäre die Bürste gewesen. Geil.
Und dann steht da sein Glas so betont ab, so klonk. Und guckt Daphne so richtig böse an, während er rausgeht.
So, ihr habt mal wieder Geheimnisse von mir. Du bist meine Kleinschwester. Ich bin ich habe hier zu bleiben. Ja, das habe ich natürlich hineininterpretiert. In meinem Kopf hat das genauso in Benedicts Cook stattgefunden.
Natürlich.
Ja, und die Tür geht zu und Daphne, ja, erzählt dann eben auch Anthony, ja, was meinst du denn, was Vater zu dem ganzen Thema sagen würde, wenn er dich jetzt so sehen könnte? Also sie dreht ihn auch zu sich um, richtet die Fliege auch nochmal, merken wir uns das mal kurz für später.
Mhm.
Und ja, er spricht dann eben auch mit ihm darüber, ob das wirklich eine so gute Idee ist, Edwina zu heiraten, wenn doch Anthony ganz offensichtlich Kate verfallen ist. Und er betont, dass er das tun muss, weil wenn er das nicht macht, dann ist Edwina ruiniert, dann ist der ganze Familienname Bridgerton ruiniert, sie werden einem Skandal preisgegeben, also muss er dieser Pflicht jetzt entsprechend auch nachkommen.
Genau, er hat es jetzt quasi schon viel zu lange rausgezögert, jetzt kann man da nicht mehr von zurück sozusagen. Und er wird dann auch ein bisschen grantig, als sie das mit dem Vater anspricht, weil er sagt so, ja, du kannst nicht wissen, was er gesagt hätte, denn ne, du hast ja überhaupt nicht diese Last zu tragen, so wie ich, weil du bist ja dazu auserkoren quasi, um in eine andere Familie einzuheiraten und ich muss ja den Bridgerton-Namen weitertragen und deswegen, ja, du weißt gar nicht, was hier los ist so ungefähr. Und das ist dann eben so eine Sache, wo Daphne auch sagt, ja, hallo, aber ich kenne das doch auch, ne, dieses Gefühl mit, dass man eben viel zu tragen hat und so weiter. Und er, nee, du trägst gar nicht so viel wie ich, so ungefähr.
Ja, also sie trägt natürlich den Familiennamen nicht weiter und dementsprechend hat Daphne einfach andere Verpflichtungen, als Anthony sie hat.
Mhm.
Aber spannend ist einfach, dass dieses Gespräch umgekehrt ist, ne? Denn
ja,
in Staffel 1, wir erinnern uns an so eine Reitszene durch den Park, wo Anthony und Daphne nebeneinander herreiten.
Mhm.
Und Daphne dann auch zu Anthony gesagt hat, ey, lass mich da doch bitte mal mitreden. Weil eine Frau hat hier in der Gesellschaft einfach kein anderes Schicksal und keine andere Daseinsberechtigung, als eine gute Figur auf dem Heiratsmarkt zu machen und
ja,
ein gutes Match für sich zu finden. Und dementsprechend haben die beiden ältesten Geschwister ihres Geschlechts, möchte ich es jetzt mal formulieren,
ja,
natürlich ganz individuelle Lasten zu tragen. Aber eigentlich könnten die beiden genau darüber auf Augenhöhe miteinander sprechen.
Absolut, genau.
Das sieht Anthony aber aktuell nicht so.
Nee, genau. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass er sagt, okay, das letzte Wort ist quasi gesprochen und dann wechseln wir die Szene. Bevor wir das aber tun, muss ich nochmal einmal kurz auf diese Fliege oder auf diesen Plastron, den er trägt, zurückkommen. Denn der hat nämlich eine relativ große, aufgefächerte Fliege sich gebunden, ne?
Mhm.
Also ein Halstuch so gebunden. Merken wir uns das gleich mal für später.
Genau, und bevor wir die Szene wechseln, muss ich noch was anderes loswerden aus dem Gespräch.
Wir kommen aus dieser Szene nicht mehr raus.
Ja, was ich halt einfach noch interessant fand, war, dass Daphne dann eben auch schon zu Anthony sagt, hey, Moment mal, du kannst nicht einfach so behaupten, ich wüsste nicht, was Phase gewesen ist. Ich war dabei, ich habe ganz genau gesehen, was Vaters Tod mit dir gemacht hat. Du hast dich vollständig verändert. Seit dem Tag lachst du nicht mehr. Du bist eine komplett andere Person geworden.
Hm.
Und es ist einfach traurig und es schmerzt mich zu sehen, dass du deine eigene Familie aus deinem Gefühlsleben vollständig ausschließt,
ja,
und wir in deiner Perspektive oder aus deiner Sicht anscheinend nichts weiter als irgendein lästiges Ärgernis für dich sind,
ja,
obwohl wir dir ja eigentlich helfen wollen. Und das ist halt schon nochmal neben der etwas fiesen Stichelei mit dem Vater auch durchaus nochmal ein recht emotionales Wort, was die Schwester da an ihren Bruder richtet. Ne?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das nicht als Stichelei gemeint hat.
Nein,
sondern
hat sie
ich glaube,
auch nicht.
Sie wollte das mehr so sagen, ach, fragst du dich manchmal einfach, was Vater an solchen Tagen sagen,
klar,
würde? Und er hat es aber, glaube ich, so aufgefasst mit, was denkst du, was Vater jetzt dazu sagen würde, sozusagen.
Genau.
Also es ist schon quasi Sänger-Empfänger-Problem.
Genau,
ne? Ja,
genau so ist es. Dann wechseln wir die Szene zu Kate und Edwina zurück. Edwina,
mhm,
ist eine wunderschöne Braut.
Absolut.
Das ist alles richtig schön, ja, miteinander harmonisch abgestimmt worden. Sie hat eine Hochsteckfrisur. Hinten ist so ein schmuckvolles Kettenglied angebracht. Sie trägt passende Ohrringe und eine passende Kette.
Mhm.
Und dann schaut Edwina in den Spiegel und ja berührt nochmal die Armreifen, die sie ja von Kate bekommen hat, die sie auch durch den Spiegel kurz sieht, wie sie gedankenverloren aus dem Fenster guckt. Und dann sagt Edwina zu Kate, du, Kate, das tut mir leid, aber Didi, ich kann die nicht tragen. Das sind die Armreifen deiner Mutter, die sind für dich und für deine Hochzeit bestimmt gewesen. Ich fühle mich nicht wohl damit, die zu tragen und ich finde, du solltest sie heute tragen.
Ja.
Wenn schon nicht zu deiner eigenen Hochzeit, aber das ist sozusagen ein Geschenk deiner Mutter, das ich nicht für mich einnehmen will sozusagen.
Ja.
Und Kate möchte zunächst intervenieren, legt sie sich dann aber doch um und Mary dreht sich auch um und sagt dann eben auch zu Kate, dass ihr die sehr, sehr gut stehen.
Ja, sie sieht auch wirklich hübsch damit aus, also das passt auch sehr gut. Und ja, dann geht's im Endeffekt weiter, dass die Sharmas sich an den Händen halten und sagen, okay, los, lasst uns jetzt mit dem Gossip, also mit dem ganzen Gerede und so weiter ein für alle Mal abschließen. Ne? Lasst uns zeigen, wie viel wert wir sind und dass die Gesellschaft jetzt endlich sich mal quasi ins Knie ficken kann.
Ja, ne? Ich meine, gut, sind wir mal ehrlich, für Mary ist das natürlich die Chance, dass die Hochzeit ihrer eigenen Tochter ihren in Anführungsstrichen Fehler der Vergangenheit wieder rehabilitiert. Eben weil es ja auch so Dinge gab, auch zwischen den Geschwistern oder auch so grundsätzlich zwischen den Familien, wo sie auch festgestellt haben, okay, seit dem denkwürdigen Dinner mit den Sheffields haben wir auch gar nicht mehr miteinander gesprochen und deswegen ist Violet auch so unterkühlt Lady Danbury gegenüber, weil sie davon ausgehen musste, dass sie das wusste.
Ja, genau.
Was sie auch tat, muss man ja dazu sagen. Also ganz so weit hergeholt ist der Vorwurf ja nicht, aber Violet kann nicht wissen, wie es wirklich stattgefunden hat.
Das stimmt. Wir wechseln in die Kapelle und Anthony läuft ein, ne? Alle sitzen da schon so ein bisschen.
Läuft ein wie so ein Schiff. Sorry.
Wie ein Wollpullover zu heiß gewaschen. Nee, der läuft auf jeden Fall den Gang entlang. Violet guckt leider nicht besonders glücklich, muss man sagen.
Nee.
Und er stellt sich dann neben Benedict und wartet dann gespannt auf seine Braut. Aber zuerst tritt natürlich erstmal die Schwester der Braut ein, denn Kate läuft ebenfalls the aisle, also den Hochzeitsgang entlang. Und Anthony hat extreme Gesichtsentgleisungen, während er sie anstarrt. Also, dass er nicht anfängt zu sabbern, ist auch alles. Gefühlt. Und er starrt sie halt wirklich an und Kate ist wirklich Contenance, ne? Die zeigt, regt keine Miene, die zeigt gar nichts erstmal. Sie geht den Gang lang und knickst vor der Königin und stellt sich dann neben Anthony, während sie dann auch auf ihre Schwester wartet. Und da kann sie sich nicht mehr ganz zurückhalten und muss leider einen kleinen verstohlenen Blick zu Anthony rüberwerfen, der sie auch anstarrt.
Ja, die Blicke verhaken sich kurz und dann müssen sie sich auch kurz wieder innerlich zur Raison rufen, dass sie sich hier vor der Hochzeit nicht so anstarren dürfen. Also ruckartig gehen die Köpfe wieder in Richtung Eingang beziehungsweise Hochzeitsgang zurück, wo dann eben auch Mary, die gute Edwina, jetzt auch mit Schleier hineinführt. Sie ist total aufgeregt. Mary ist überglücklich, ihre Tochter da den Gang entlang führen zu können. Und als Edwina vorne ankommt, sagt Anthony ihr dann auch direkt, wie wunderschön sie heute aussieht.
Und da hat er recht. Sie sieht wirklich wunderschön aus.
Das ist richtig.
Ja.
Ja, die Hochzeitsrede wird gehalten, damit die Schwüre auch einander ausgetauscht werden können.
Mhm.
Aber von dieser Rede kriegen wir gar nicht so viel mit, bis auf ein paar sehr merkwürdige Worte. Hast du die gerade noch im Ohr?
Er sagt also erstmal so, ja, wir haben uns heute hier versammelt, um diesen Mann und diese Frau zu trauen in der heiligen Ehe, damit die Frau sich immer dem Manne unterwirft und in der fleischlichen Lust ergibt, wie Bestien, die sich irgendwie aufreiben und sich verlangen und begehren und so. Und ich da so, hui, Moment, was? Das sagt er doch nicht wirklich, oder? Also so, ja, wahrscheinlich nicht, denn wir merken gerade, dass Anthonys Gedanken deutlich abschweifen. Also vielleicht ist das auch nur in seinem Kopf, weil er gerade einfach viel zu horny auf Kate ist.
Ja, und das spüren wir daran, dass er zwischendurch versucht, seinen Blick auf Edwina zu fokussieren, aber vor seinem inneren Auge wird die Frau einfach ausgetauscht und dann steht Kate vor ihm im Brautkleid und der ganze Saal ist leer. Also für ihn existieren nur die beiden gerade im Raum.
Mhm.
Und Kate ist auch damit beschäftigt, Anthony anzustarren.
Und zwar richtig doll. Die hat die Augen so richtig aufgerissen wie so ein...
Genau, und spielt dann eben auch an ihrem Armreif herum. Es fällt ihr zwischendurch auch runter, weil es sich geöffnet hat.
Ja.
Ne, dann muss Anthony auch noch einmal ganz kurz sich hinhocken. Sie tun es beide, um diesen Armreif aufzuheben und Edwina.
Und halten dabei die Hand voneinander.
Genau.
Weil er legt ihr den Armreif in die Hand und dabei stehen sie auf und halten richtig lange noch Händchen. Und Edwina starrt die ganze Zeit zwischen den beiden hin und her und fragt auch so, My Lord, ist alles okay? So ungefähr. Der Erzbischof fragt, My Lord, soll ich weitermachen? Und er, ja, natürlich. Und Edwina schaut halt zwischen den beiden hin und her und sieht die Blicke, die da ausgetauscht werden und ist dann auf einmal so, fängt an zu hyperventilieren.
Ja. Weil finally fällt der Groschen, zumal ja auch Anthony gar nicht zugehört hat. Er weiß gerade gar nicht, dass er gefragt ist. Er soll ja eigentlich den Schwur gerade wiederholen. Und als Edwina dann merkt, was zwischen ihm und Kate abgeht, ruft sie nur aus, dass sie noch mal eben kurz einen Moment braucht. Mhm. Und dann fackelt sie auch gar nicht lange. Sie stürmt direkt, gefolgt von Lady Mary, aus der Kapelle heraus. Mhm. Draußen wird dann direkt das Feuerwerk gezündet, denn die Queen hat sich es natürlich nicht nehmen lassen, es so prunkvoll wie möglich zu planen und zu gestalten. Und sie wird wohl die Anweisung gegeben haben, sobald die Braut rauskommt, ist das Feuerwerk zu zünden.
Genau. Wir müssen noch mal einmal ganz kurz auf die Fliege zurückkommen,
ja,
von Anthony.
Die Fliege.
Denn sobald er vorne steht, ist sie gar nicht mehr so voluminös und aufgezubbelt und so, wie das noch vorhin im Gespräch mit Daphne war, sondern die ist so ganz klein und schrumpelig und so, ja, weiß ich auch nicht, so als ob er die noch mal extra klein gezogen hätte.
Oder als wäre Benedikt im besoffenen Kopf noch mal drin gewesen.
Ja, auf jeden Fall sieht die jetzt doch sehr anders aus und ich würde sagen, es ist ein Kostümfehler.
Mhm.
Ja.
Ja, ja. Und als die Frauen dann herausgestürmt sind, sind dann Kate, Mary und Edwina gemeinsam
in der Brautsuite.
Genau, in der Brautsuite. Ja. Und Mary sagt dann eben auch mit, ja, ne, wenn du etwas im Magen hast und einen Tee getrunken hast, dann wirst du da auch wieder rausgehen können. Das sind nur die Nerven, das ist ganz normal. Kate, wo ist denn der Tee? Und Edwina rastet richtig aus. Sie sagt, ich will keinen Tee, ich will die Wahrheit. Und zwar jetzt mal endgültig. So, ihr habt doch bestimmt Gefühle füreinander. Du hast mir immer nur Lügen erzählt. Die ganze Zeit bin ich hier die Schachfigur auf dem Brett eines anderen gewesen. Die Frau fühlt sich halt zu Recht ganz schön verarscht und ist
voll
tief verletzt.
Voll.
Und
ja.
Mary, die guckt nur zwischen den beiden Schwestern hin und her, fragt, was zur Hölle ist hier eigentlich los?
Mhm.
Was ist hier abgegangen, wovon ich nichts mitbekommen habe? Und Edwina, ja, sagt dann eben auch zu Kate, ja, liebst du ihn? Ganz ehrlich, immer hast du mir gesagt, du hast ihn. Und immer dachte ich, so starke Gefühle, die du hast, jetzt merke ich, dass das gar nicht Hass war. Es ist etwas völlig anderes gewesen.
Ja. Yep.
Und Kate kann dazu einfach überhaupt nichts sagen. Die guckt eben auch tief betroffen und verletzt. Mary sagt dann eben auch, ist gut jetzt so, wir beruhigen jetzt bitte unsere Nerven, du setzt dich jetzt, das klären wir. Und dann fährt auch Mary ihre ältere Ziehtochter nochmal an und sagt, hey, da hast du eine ganze Menge Scheiße gebaut, ohne mir davon irgendwas zu sagen. Und das, muss ich sagen, fand ich etwas unfair.
Ja, finde ich auch, denn sie hat sich ja überhaupt nicht geschert. Also sie hat nie widersprochen. Sie hat sich nie eingemischt so richtig doll, ne? Sie hat nie mal irgendwie gesagt, hey Kate, lass uns das irgendwie zusammen machen. Sie hat sich immer schön am Rand zurückgehalten wie so ein verschüchtertes Reh und hat immer ihre ältere Tochter machen lassen.
Ja.
Und wir haben ja schon so oft gefragt, ja, aber was ist mit der Mutter? Warum fragt denn keiner die Mutter? Warum sagt die Mutter nichts dazu, ne?
Ja,
aber
genau.
Es ist nie passiert. Ja,
richtig.
Und jetzt ist halt Kate tatsächlich ziemlich sprachlos und Edwina schreit sie eben auch an und sagt so, ja, aha, jetzt bleiben dir die Worte weg. Jetzt, wo du quasi die ganze Zeit immer am Reden und Intrigieren warst. Und wir haben festgestellt, wie krass Edwina das spielt.
Ja.
Also die ist richtig hysterisch und sauer und schnauzt
ihre Stimme wird auch richtig tief.
Ja, also das ist richtig krass. Das ist eine ganz andere Edwina als die wir bisher gesehen haben.
Ja.
Und ja. Also Chapeau für die schauspielerische Leistung, das ist wirklich gut.
Total.
Ja. Kate geht dann.
Genau.
Genau.
Sie geht und in der Galerie merkt sie dann eben auch, dass die Bridgertons die Treppe hochkommen, um sich wiederum in die Suite des Bräutigams zurückzuziehen. Und sie ergreift direkt die Flucht, merkt, okay, nee, hier in die Brautsuite kann ich gerade nicht zurück. Was ist, wenn die jetzt hier reinkommen?
Mhm.
Und dann zieht sie sich in so einen kleinen Lagerraum zurück, reißt sich die Armreifen ihrer Mutter von den Handgelenken, wirft die auf den Boden. Ja.
Und setzt sich halt auf den Boden, ne? Und um erstmal durchzuatmen und zu weinen, weil sie halt gerade nicht weiß, was sie jetzt tun soll.
Genau.
Ja.
Dann wechseln wir zur Suite des Bräutigams, wo dann eben auch Colin und Benedikt versuchen, Anthony wieder Mut zuzusprechen und zu sagen, na ja, vielleicht wird sie sich gleich wieder fangen, ne? Die Frauen sind ja flatterhaft, vielleicht muss sie auch das Kleid wechseln und Hyacinth steht da und so. Welches Kleid soll sie denn noch tragen? Die sah wunderschön aus. Also so richtig schön Mic Drop Hyacinth.
Ja.
Somit geht's noch?
Eloise droppt auch noch mal so ein richtiges, naja, kann ja auch sein, dass ihr auf einmal bewusst geworden ist, dass die Hochzeit für Frauen ja mehr wie ein Gefängnis als wie was Gutes ist und so. Und alle gucken Eloise an so, bitch please, ne, wirklich jetzt? Und sie, naja, ich meine ja nur. Und dann, ja, musst du das jetzt sagen? Ja, wieso? Wollt ihr lieber, dass ich verheiratet und ruhig bin oder was ist hier los? Und alle so, ja, vielleicht. Und dann, ja, okay, vielleicht braucht er nur einen Mutschluck, weil Anthony sich eben auch das Gesicht hält und nicht weiß, was er jetzt tun soll. Und dann sagt Benedikt eben so, ja, hier, Flask, ne, also Flachmann sozusagen. Mhm. Und dann wollen sie ihm quasi einen Mutschluck geben. Aber Anthony sagt, nee, weißt du was, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss, ne, und stürmt dann eben auch raus.
Dass er auch Edwina erstmal finden will.
Genau. Und
Violet guckt dann zu Daphne, die ja einen relativ wissenden Gesichtsausdruck hat. Und dann fällt auch bei Violet ein gewisser Groschen und sagt, du weißt irgendwas. Und dann sagt sie, nö, was soll ich denn wissen?
Mhm.
Und Violet sagt, du magst jetzt eine Duchess sein, aber
du bist
overall,
immer noch meine Tochter.
Genau, bist du meine Tochter. Also wirst du mir jetzt verraten, was du weißt.
Oh ja, und das finde ich so geil, wie sie da sitzt. So, wirklich, sie bleibt so stehen und starrt Daphne an und sagt so, du weißt irgendwas. Sag mir jetzt, was du weißt. Ne? Ich bin deine Mutter, ich weiß, dass du was weißt. Ne? Und sie, aber was sie ihr sagt, kriegen wir nicht mit. Denn wir wechseln die Szene zu Lady Danbury und Queen Charlotte.
Ja.
Denn die beiden sitzen zusammen in einem privaten Salon. Und Queen Charlotte lamentiert so ein bisschen darüber, dass das ja jetzt eine gefailte Wedding ist. Und das auch noch, während die Königin anwesend ist. Was soll das denn?
Es ausgerichtet hat.
Genau, ausgerichtet hat. Lady Whistledown wird es quasi zerreißen und mein Judgment in Zweifel ziehen und so weiter. Und dann fängt sie an, die Schuld so ein bisschen abzuschieben, und zwar auf Lady Danbury.
Mhm.
Und die sagt ja auch so von wegen, ja, ihnen ist schon bewusst, dass ich die ganze Familie gar nicht erst oder Edwina gar nicht erst als Diamond genommen hätte, wenn sie das nicht empfohlen hätten. Ne? Sie wissen schon, dass dieser Downfall auch ihnen zu Last gelegt werden könnte. Und ja, Lady Danbury ist so, ja, das weiß ich. Ne? Sie versucht sich auch immer noch so ein bisschen rauszureden und sagt, ah, das könnte ja auch immer noch alles klappen, könnte ja auch alles noch gut gehen und so. Und dann ist sie so, ja, ja, ist mir schon bewusst, dass ich da wohl auch meine Finger mit im Spiel hatte, ne?
Genau, sie sagt dann aber auch, dass sie sich jetzt auch empfehlen würde, um ja zu schauen, ob sie nicht noch irgendetwas an dieser Sache tun kann.
Ja.
Und währenddessen gibt die Queen Brimsley eine Anweisung,
mhm,
nämlich alle Gäste in die Gärten zu bringen und allen soll verboten werden, das Gelände oder die Feierlichkeiten zu verlassen.
Ja.
Er soll dafür sorgen, dass alle Pläne, und zwar alle Pläne,
mhm,
in die Tat umgesetzt werden. Und da merkt schon Lady Danbury, okay, hier ist irgendwie
was im Busch.
Was im Busch,
hier
da
wird
ist
noch
was
das
am Laufen.
Gespielt, ne?
Ganz genau.
Ja, ja.
Da wechseln wir auch in die Gärten, also dass dann die lebendigen Statuen sich den Gästen so ein bisschen zuwenden. Dass der Gossip so geteilt wird, dass zum Beispiel Lady Cowper sagt, ja, wusstet ihr eigentlich, die Miss Sharma soll gar nichts gegessen haben vor den Hochzeitsfeierlichkeiten. Wahrscheinlich hat sie jetzt sich deswegen so unwohl gefühlt.
Mhm.
Irgendwelche Männer sagen noch so, oh Gott, was für eine Schmach für Anthony Bridgerton.
Mhm.
Und wer halt durch die Gegend schleicht zwischen den Leuten, ist natürlich Penelope, die alles im Geiste notiert,
ja,
und ein bisschen vor sich hingrinst.
Ja, vor allen Dingen, weil die Männer ja auch noch sagen so, hey, das ist ja nicht nur für Anthony jetzt ein Problem, sondern für uns alle. Denn wenn wir uns jetzt Sorgen machen müssen, dass die Frauen quasi dem auch noch auf dem Fuße folgen, dann sind wir alle am Ende die Idioten, die da stehen und keine Braut abkriegen.
Ja.
Ne? Und das findet Penelope natürlich ein bisschen lustig, dass die Männer sich da jetzt Sorgen machen. Aber das sehen wir nicht weiter, denn wir wechseln zu Portia, die mit Lord Featherington redet und sagt, ja, guck mal, unser Plan geht schon auf. Alle zeigen schon Interesse an Prudence. Und ich werde jetzt dafür sorgen, dass sie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das tut sie auch, denn sie geht zu Prudence, die vorher noch mit dieser lebenden Statue, mit so einem Typen interagiert hat und den nachgeäfft hat.
Mhm.
Und dann sagt sie, ja, hier möchtest du dich nicht mal ein bisschen erkenntlich zeigen. Lord Featherington hat dir doch diese tolle Kette gegeben. So, zeig dich doch auch mal ein bisschen. Und dann sagt Prudence auch, ja, wozu denn? Der redet ja nicht mal mit mir. Wir sind doch schon verlobt. Was soll das denn eigentlich, ne? Warum soll ich die überhaupt tragen? So, und dann meint sie, ja, aber möchtest du denn nicht, dass Leute das auch sehen und überhaupt, ne, möchtest du lieber wie deine Schwester enden, die nachher gar keine Aufmerksamkeit bekommt und so ein Prudence, oh nee, Gott forbid, ne, so von wegen auf gar keinen Fall. Und dann geht sie auch dann los und möchte ein bisschen hausieren gehen mit ihrer Kette.
Genau. Wir wechseln aber nochmal zu Penelope zurück, die jetzt wieder mit Eloise spricht.
Mhm.
Und die beiden sprechen nochmal über diese ganze Geschichte mit dem Theo Sharp. Denn Eloise sagt dann eben, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass es da ein Rätsel zu lösen gibt, und zwar eins, was sie endlich mal unter Kontrolle hat. Und Penelope,
mhm,
versucht ihr so ein bisschen ins Gewissen zu reden und sagt, na ja, aber Eloise, was genau ist denn da? möchtest du, dass er Gefühle für dich hat oder nicht? Und dann sagt Eloise, nein, also doch möglicherweise, ich möchte ja nur Klarheit, so. Es ist halt einfach frustrierend, wenn ich vor Rätseln stehe, die ich nicht lösen kann. Ich weiß auch schon nicht, wer Lady Whistledown ist. Die Identität konnte ich auch nicht aufdecken. Und dann sagt Penelope, ja, aber wäre denn das jetzt etwas, womit du leben könntest? Und dann sagt Eloise, nein, das kann ich nicht. Aber das wäre zumindest so eine Geschichte, die ich eben mal für mich irgendwie sortieren könnte. Und das alles nicht zu wissen, das ist wie eine Folter, eine schöne und aufregende Folter, aber eben auch noch Folter.
Ja, aber weißt du denn, wie sich das anfühlt? Und Penelope guckt dann bedeutungsschwanger zu Colin rüber und sagt, nee, das weiß ich natürlich überhaupt nicht. Und wir wissen ja, natürlich weiß sie, wie sich das anfühlt, weil sie ja die ganze Zeit schon Colin hinterher schmachtet. Ja, und genau da sind wir dann auch. Aber was die Männer sagen, das erfahren wir wohl erst in der nächsten Folge, nicht wahr?
Ganz genau so ist es.
Ja.
Ach.
Denn an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und mal schauen, wie es noch weitergehen wird, ne? Mit der Hochzeit. Werden sie noch verheiratet werden, Edwina und Anthony? Oder werden Kate und Anthony heiraten? Oder werden alle getrennte Wege gehen? Niemand weiß es so genau.
Vielleicht werden noch ganz andere Leute heiraten. Ist ja immerhin schon alles aufgebaut.
Maybe.
So Portia und Jack entschließen sich mal eben spontan.
So, wir machen das jetzt, Prudence, verzieh dich mal. Also, ich bin deine Mutter, hör auf mich.
So ist es.
Ja.
Dann wollen wir mal schauen im Community-Teil, was wir so an Kommentaren gekriegt haben. Unter anderem hat Lainey Wakula wieder fleißig geschrieben und sie sagt, dass sie die Intro-Szene sehr mag. Vom Mega-Look der Königin mal abgesehen,
voll,
inklusive der wieder mal 1A-Mimik, ist die Location einfach super. Wir sehen wieder mal ein wenig Bo, oder? Bo, wie Cold Mirror sagen würde.
Bo?
Wo steht oder das? Beauty?
Beaut. Ja.
Ich hoffe, ich hab wahrscheinlich bei Cold Mirror was verpasst. Ich habe es bestimmt jetzt falsch ausgesprochen. Aber erstmal weiter im Text. Denn als Drehort wurde hier wieder mal auf den Hampton Court Palace gesetzt. Frauen können übrigens wirklich gut fliegen. Unsere damalige Nachbarin wollte ihr mal vom Davonfliegen abhalten, indem sie ihm am Federschweif gepackt hat. Das hat nicht funktioniert.
Mhm.
Queen Charlotte war übrigens tatsächlich schnupftabaksüchtig. Man nannte sie auch Snuffy Charlotte. Sollte wohl gegen starke Kopfschmerzen helfen. Sehr interessant.
Ja, natürlich.
Dann hat Lady Rockler auch geschrieben, dass die Schama-Frauen ein Haldi-Ritual durchführen, ne, mit der Kurkuma-Paste und was es damit auf sich hatte. Aber sagt dann auch so, ja, Quelle Google hat mir hier geholfen. Uns auch. Also ist approved von uns. Dann sagt Lady Lischka, dass man das doch bestimmt voll gleichmäßig machen muss, weil Kurkuma färbt ja auch ganz schön doll.
Mhm.
Was ja auch deine Theorie, als wir während des Folgeguckens geschnackt haben, ja auch stützen würde, dass sie deswegen auch gelbe Kleidung tragen,
ja, genau,
damit es nicht so schlimm ist, wenn was daneben geht.
Mhm.
Aber Lady Rockler hat dann eben nochmal recherchiert, dass es damals wohl Produkte gab, die wohl noch nicht abgefärbt haben und wohl in der Sonne aber auch gut ausbleicht.
Mhm.
Dann hat Lady Lischka nochmal zu dieser Hochzeitsszene geschrieben, dass die Hochzeit vorverlegt wurde, hätte von starken Gefühlen gezeugt. Er sagte sozusagen Edwina in der einen Einstiegsszene und dann ist halt die Frage, ja, wem denn gegenüber?
Mhm.
Und das ist noch für
die nächste.
Ja, genau, Folge. Weil das daran kann ich mich nicht erinnern.
Mhm. Ja.
Oh ja, dann, ist mir gar nicht aufgefallen, sagt sie noch, schade, dass Madame Delacroix, als sie bei den Faveringtons war, gar nicht auf die unbezahlten Rechnungen aufgesprungen ist, weil das ja die perfekte Ausrede gewesen wäre.
Das stimmt. Ja, die war zu perplex in dem Moment, glaube ich, und zu ertappt.
Ja, total. Ja. Also wenn du halt, das kennt man aber auch selber, dann bist du nervös, du weißt, du bist irgendwo, wo du gerade eigentlich nicht sein solltest, und dann kannst du auch nicht so souverän und cool mit dieser Lage umgehen.
Ist so.
So. Und laut Lady Lischka verhält sich Eloise ganz schön ausweichend, wenn es um bestimmte Themen geht, weil, ne, wie gut, dass man ja so einfach entscheiden kann, ob zwischenmenschlich was passiert oder nicht, nicht wahr?
Mhm.
Dann findet sie es noch erstaunlich, wie viele Spiegel in manchen Szenen gesetzt worden sind und dass die Kameraschwenks während der Nicht-Hochzeit richtig gut gemacht sind, die Bridgertons Anthony so ein bisschen wie eine Entenfamilie hinterher dackeln. Und das ist für den zweiten Part.
Mhm.
Lass mich nochmal eben, jetzt muss ich ein bisschen hin und her.
Das ist vielleicht noch gut.
Genau. Lady Emlyn schrieb noch, dass sie diese Szene mit den Hochzeitsvorbereitungen sehr stereotypisch findet, weil die Lady Sharma über Liebe sprechen und die Gentlemans nur über Pflichten.
Mhm, das stimmt, ja.
Und
beziehungsweise, ne, die einen sind über Liebe und Reinigung und schön und so und die Männer saufen sich die Hucke zu und reden über Pflicht, ne, genau.
Genau. Ja. Dann schrieb sie noch weiter, dass sie findet, dass die Schauspielerin von Kate ihren ganzen Schmerz richtig gut rüberbringt, dass sie richtig mitleidet.
Edwina das, aber auch.
Ja, voll.
Mhm.
Dass das Gespräch mit Daphne, also zwischen Daphne und Anthony total gut war, weil sie halt den Nagel auf den Kopf trifft, dass die Heiratsszene total großartig war, weil man endlich mal vor allen sozusagen sieht, wer eigentlich für wen Gefühle hat und für wen nicht.
Mhm.
Dass sie auch das Detail in der Abstellkammer Kates Zusammenbruch ziemlich schön fand, also gut gemacht technisch, weil die Kamera von oben filmt, der Spiegel rechts so platziert ist, dass man sie von der Seite sieht, dass sie das sehr mochte.
Mhm.
Und dann, wollen wir das noch machen, weil das zu einer anderen Folge ist?
Ja, können wir machen.
Und dann haben wir noch nachträglich von Arrow Ace Kate Mom etwas zu Folge 4. Also wir reisen noch mal ein bisschen in die Vergangenheit.
Mhm.
Sie schreibt nämlich, dass sie ein bisschen hinterherhängt und jetzt gerade erst Part 1 zu Folge 4 gehört hat, aber eben gerne ein paar Gedanken dazu teilen möchte. Erstmal hätte sie auch den totalen Mindblow über die Schauspielerin von Prudence gehabt, dass sie ja die Tochter von Carson und Umbridge ist. Dass ihr das auch unbekannt war, damit haben wir ja Stefan auch überraschen können bei unserer gemeinsamen Aufnahme.
Dieser Podcast wird sie überraschen.
Oh ja. Dann wollte sie noch zum Thema Schönheitsideal sagen, dass sie nicht weiß, wie die ideale Frau der britischen High Society um 1813 aussah, außer vielleicht blass, aber sie hätte eine Biografie über Elisabeth von Österreich, also Sissy, gelesen.
Mhm.
Und da geht die Historikerin wohl darauf ein, dass sie dem damaligen Schönheitsideal eigentlich gar nicht entsprach, dass sie so viel Wert auf ihre schlanke Linie gelegt hat. Das ist aber auch 50 Jahre später und auf dem Kontinent, da hieß es, dass damals eigentlich Kurven eher gefragt waren.
Mhm.
Das mache für sie historisch auch Sinn, weil genug Essen ja viel und oft ein Statussymbol war und das stimmt tatsächlich auch.
Ja.
Das ist auch im Mittelalter so gewesen.
Stimmt.
Das werfe bei ihr aber die Frage auf, ob historisch nicht eigentlich Penelope dem Schönheitsideal entspricht und dass sie dafür in der Serie, und im Buch klang es ja auch ein bisschen an, so gemobbt wird, eben eher dem heutigen Schönheitsideal geschuldet ist.
Ja.
Alles eher Mutmaßungen, weil ne, sie nichts Faktisches über die Zeit und die Gesellschaft weiß. Sie wollte es aber ganz gerne mal teilen und das ist ja auch eine spannende These.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass das ein ganz spannender, valider Punkt ist, weil da ist ja einfach richtig was dran, ne?
Ja.
Also,
Also wenn wir auch an das Gemälde von der Venus denken, da ist es ja auch, also es ist eine schlanke Frau, die da porträtiert wurde,
sagen.
So ist es nicht, aber trotzdem ist es eine...
Die ist zumindest... Kein Hungerhaken.
Richtig. Und sie hat eben auch Kurven. Also das damalige Schönheitsideal zu den Zeiten, als die Venus gemalt wurde, waren auch tendenziell eher Frauen mit Birnenfigur.
Ja.
Weil dann ne mit der breiteren weiblichen Hüfte.
Genau.
So, das hat sich ja alles immer mal wieder verändert. Aber ich würde auch die These vertreten, dass Penelope vielleicht gar nicht so ungefragt gewesen wäre in ihrer Zeit.
Ja, maybe. Gut, aber es ist jetzt nun mal so beschrieben, wahrscheinlich liegt es tatsächlich an unserem heutigen Schönheitsbild.
Ja, und ich meine, sind wir ehrlich, wir haben ja auch im Buch schon festgestellt, dass Bridgerton an vielen Stellen eben doch sehr modern ist, sowohl im positiven als eben auch im negativen
das
Sinne.
Das stimmt. Ich habe auch noch ein paar Nachträge.
Schön.
Und zwar zu Folge 3 in dieser Staffel, dass in der Abby Winters schreibt, in der Palmall-Szene sagt Daphne, das mit den Gästen soll entscheiden. Generell liebe ich die Folgen, die auf Audrey Hall am Land spielen. Die bringen immer ganz viel Drama und frischen Wind hinein. Wenn wir Glück haben, wird es in den kommenden Staffeln einen stärkeren Fokus darauf geben. Ja, das hoffe ich doch.
Mhm.
Das wäre ziemlich cool. Lara Leini hat uns geschrieben, ebenfalls zu Folge 3. So, ab dieser Folge haben wir jetzt jeglichen Bezug zum Buch verloren. Davor war es schon eher lose, jetzt kommt totaler Freestyle. Man könnte auch von einer Fanfiction reden. Naja, mal schauen, was ihr dazu sagt. Bin gespannt und freue mich auf das Buch. Wir freuen uns auch auf das Buch. Und jetzt weiß ich auch wieder, wo ich das gelesen habe, nämlich hier in den Kommentaren.
Aha.
Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angeteasert. Genau, danke auf jeden Fall für den Nachtrag. Lara Leini hat uns übrigens auch geschrieben zu der Folge mit Stefan, wie nett mal wieder Stefan zu hören. War viele Jahre Fan seines Podcasts oder seiner Podcasts auf ein Butterbier und vermisse es freitags manchmal immer noch. Oh, ja, das tut uns sehr leid. Ich vermisse den Podcast auch manchmal immer noch. Aber ich fand es auch sehr schön, dass Stefan da war.
Absolut.
Grundsätzlich auch Shoutout natürlich für andere tolle Podcasts, zum Beispiel auch Potsblitz. Ne? Mhm. Also auch ein sehr, sehr hervorragender Podcast, wo wir vorhin schon über Board Game Bravery geredet haben. Jetzt nochmal ein Shoutout an unseren Schwester-Podcast.
Ja, hört da mal rein. Formidablen Content gibt es dort.
Mhm. Und dann hat uns Abby Winters auch noch geschrieben, und zwar auch zur Folge mit Stefan. Tatsächlich sind die Marina-Thompson-Thematik gar nicht so unwichtig für die zukünftigen Staffeln. Ich war damals irgendwie glücklich, dass sie nochmal vorgekommen ist und ich habe mich gefreut, dass es ihr ganz gut geht. Der Cliffhanger mit ihrer Storyline am Ende von Staffel 1 fand ich nicht so schön abgerundet. Mit der Szene aus Staffel 2 fühlt es sich fertig an und ist da und ich bin damit zufrieden. Ah ja, okay, gut. Das wissen wir natürlich nicht, ob das noch wichtig wird.
Ja.
Für mich wirkte es irgendwie so, wir wärmen jetzt irgendwie so nur für Drama nochmal was auf. Aber ist natürlich gut zu wissen, dass das vielleicht doch nochmal interessant wird. Deswegen danke dafür für den Nachtrag. Gut, ich würde sagen, wir sind damit am Ende. Haben wir noch was auf Instagram?
Nee, auf Instagram haben wir nichts gehabt, denn okay. Die Nachricht von Arrow Escat Mom habe ich von dort ja schon gezogen sozusagen.
Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir mit dieser Folge durch und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Dann können wir nur wieder sagen, spill the tea, spread the word und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann.
Bye.